Während ich die Gebete, die Lieder heute Morgen teilgenommen habe, habe ich mir gedacht, das passt sehr gut zu dem, was wir uns auch in Gottes Wort anschauen wollen. Wir hören ständig von irgendwelchen Krisen, entweder internationalen Krisen, finanziellen Krisen, persönlichen Krisen. Wir kriegen bald die Krise vor lauter Krisen. Aber die Nachrichten berichten uns nur von Krisen. Die Bibel zeigt uns, wie wir da rauskommen. Und dazu wollen wir ein Beispiel anschauen, wie das geschehen ist. Das Buch Richter endet mit diesem Vers. Die Referenz ist nicht richtig, aber der Vers ist richtig. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war eine Beschreibung eines ganzen Zeitalters, wo einfach Leute gemacht haben, was sie wollten, sich nicht darum gekümmert haben, was das für Auswirkungen für andere hat. Und manchmal hören wir von der guten alten Zeit. Das war sie nicht. Was hat sich nun geändert? Wie ist es dazu gekommen, dass von einer Zeit, wo jedes mögliche Unrecht geschehen ist, wo keiner sich darum gekümmert hat, was mit dem Nächsten passiert, zu einer Zeit, wo sich das geändert hat? Und das sehen wir in 1. Samuel. Bei 1. Samuel ist der Übergang, du hast Buch Richter, dann kommt das Buch Hut zwischengeschoben, das findet während der Zeit der Richter statt, und dann kommen wir zu 1. Samuel. Und ich fange gleich vorne an, 1. Samuel Kapitel 1. Das beginnt so. Es war ein Mann von Ramathaim Zufim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkanah. Ein Sohn des Jehoram, des Sohnes Elios, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihn in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anders als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte, gehe hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Die Veränderung beginnt mit einem Gebet. Hannah wird hier beschrieben, eigentlich es beginnt mit ihrem Mann, aber sehr schnell geht die Aufmerksamkeit über zu einer seiner beiden Frauen, nämlich Hannah. Und von ihr wird berichtet, dass sie keine Kinder hatte. Und es ist gut möglich, dass ihr Mann deswegen eine zweite Frau genommen hatte. Auf jeden Fall führte das zu Spannung und man spürte sie. Und insbesondere auf den Festen. Und in Vers 6, wir hatten das gelesen, wenn es heißt, ihre Gegnerin reizte sie. Da ist nicht nur Gegnerin, also eigentlich, man könnte es übersetzen, ihre Feindin, so wird es hier ausgedrückt. Da war, sie war wirklich dagegen und hat alles gebraucht, um ihr das Leben schwer zu machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass das, was eigentlich zur Freude sein sollte, zum Schmerz wird. Sie wollte hingehen zu den Festen, es sollte eine Freude sein. Sie gehen zum Herrn, aber sie wird erinnert an ihre eigene Not. Und das war ihr ständig vor Augen und wurde ihr auch noch vorgeführt. Aber anstatt sich zu isolieren, zu kritisieren oder auch Ausreden zu finden, warum sie nicht mehr mit muss, ging sie Jahr für Jahr mit nach Silo. Ephraim ist die Gegend drumherum und dort gingen sie dann hin, weil dort die Stiftshütte war. Nun, einige, die das lesen, die kritisieren Elkanah für seinen Mangel an Einfühlungsvermögen. Aber die Bibel beschreibt ihn durchweg positiv. Wir hatten gelesen in Vers 5, es sagte, ihr Mann Elkanah hatte sie lieb und er versuchte sie zu trösten. Aber auch er konnte die Umstände nicht ändern. Und es ist wichtig für uns zu merken, wenn wir unseren Trost und unsere Hoffnung in Menschen suchen, werden wir immer wieder enttäuscht werden. Wenn sie gesagt hätte, nein, es ist nicht so, wie ich mir das vorstelle und jetzt bin ich enttäuscht und jetzt bin ich traurig und jetzt gebe ich auf, Dankeschön, dann hätte sich nichts geändert. Aber das Ganze ist nicht aufgeschrieben, damit wir Mitleid mit Hannah haben, sondern damit wir erkennen, wie Gott eingreift. Es geht auch nicht darum, so sehr andere Menschen zu bewerten. Haben sie das jetzt gut gemacht oder haben sie das schlecht gemacht? Sondern es geht darum zu sehen, wie Gott wirkt in Zeiten, wo sie denken, es ist hoffnungslos. Und diese Zeit der Richter war zu dem Zeitpunkt schon 300 Jahre lang gewesen. Es gab kein Anzeichen, dass sich dort je irgendetwas ändert. Aber Hannah gibt nicht auf. Und ich weiß nicht, wie aufmerksam du dem Lesen des Textes gefolgt bist, aber es stand drin in Vers 9, sie war verbittert. Aber sie ging trotzdem zur Stiftshütte, um zu beten. Sie ließ sich auch von ihrer Herzenshaltung und von ihren Herausforderungen nicht davon abhalten, zu dem zu gehen, der helfen kann. Und sie kommt dorthin und sie betet. Und sie schüttet ihr Herz aus. Sie sagt dem Herrn alles, was sie bewegt. Aber selbst das wird missverstanden. Der Hohepriester sitzt dort und er beobachtet das eine Weile und denkt, also wer so redet, ich höre gar nichts. Die muss irgendwie besoffen sein. Und sagt ihr das auch noch direkt? Wie hättest du reagiert? Kommst in die Gemeinde und du bist einfach belastet und du denkst an deine Lebenssituation. Und da kommt irgendjemand dahin und sagt zu dir, schlaf erstmal deinen Rausch aus, dann kannst du wiederkommen. Ich weiß nicht, wir würden vielleicht sehr schnell dazu tendieren zu sagen, na, da gehe ich nicht wieder hin. Aber sie lässt sich davon nicht entmutigen, sondern erklärt, dass sie intensiv, wenn auch lautlos, aber dass sie gebetet hat, dass es ihr Herzensanliegen war. Also trotz all der Jahre des Wartens, die mittlerweile schon vergangen war, wendet sie sich an den, der allein Veränderung bewirken kann. Und Veränderung findet dann statt, wenn wir uns an den wenden, der Veränderung bewirken kann. Wir können uns über all die Probleme aufregen. Wir können Leuten die Schuld dafür geben. Wir können versuchen herauszufinden, warum ist das so? Oder wir können sagen, Gott, nur du kannst Veränderung wirken. Nur du kannst Gebete erhören. Nur du kannst meine Umstände ändern. Und ich brauche, dass du eingreifst, dass du wirkst, dass du tust, was nur du tun kannst. Und sie erklärt das dem Hohenpriester Eli. Und der ändert dann seine Meinung. Und die ist gar nicht betrunken. Er verspricht ihr, du wirst bekommen, wofür du gebetet hast. Offensichtlich war das in diesem Fall von Gott geführt, denn er hatte gar keine Ahnung, wofür sie gebetet hat. War ja still. Und sie sagt ihm das auch nicht. Aber er sagt zu, du wirst bekommen, worum du gebeten hast. Und das genügt Hannah, um verändert nach Hause zu gehen. Zu dem Zeitpunkt, und das hatten wir in Vers 18 gelesen, die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Zu dem Zeitpunkt, was hat sich geändert? Das Gebet verändert nicht immer die Umstände, aber das Gebet verändert uns. Es hat nachher die Umstände verändert, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber zu dem Zeitpunkt hat es sie verändert. Sie hat ihre Anliegen zu Gott gebracht und hat gesagt, Gott, ich flehe dich an, wirke du kennst meine Umstände. Und hat eine Weile einfach ihr Herz ausgeschüttet. Und das war noch nicht mal gut durchformuliert, es war still. Kein anderer hat es gehört. Es ist für uns nicht aufgeschrieben, weil es nicht auf die Worte ankam, sondern diese Herzenseinstellung. Und sie kam zu dem und sagte, Gott, auch wenn das jetzt schon Jahre so geht, auch wenn sich bisher nichts verändert hat, ich komme zu dir und ich traue dir zu, dass du Veränderung bewirken kannst. Vielleicht denkst du an ein Anliegen, das du hast. Du sagst, naja, vielleicht geht es noch nicht 300 Jahre und vielleicht auch noch nicht jahrelang so. Aber ich bin in Umständen und ich habe den Eindruck, es ändert sich gar nichts. Mach es wie Hannah. Geh zum Herrn und sag Gott, dir brauche ich nichts erklären. Ich brauche dir nicht sagen, wie es mir geht. Du kennst mich. Aber ich bitte dich, greife du ein, wirke du. Dir ist es möglich. Und das, was bei Hannah passiert ist, das soll bei uns passieren. Dass wenn wir beten, dass wir anders von hier gehen, als wir gekommen sind. Vielleicht kommst du und bist entmutigt. Vielleicht denkst du an all das, was schiefgelaufen ist. Also sie kommt und sie geht verändert, einfach mit der Hoffnung, ich habe es dem Herrn abgegeben. Und der Herr hat durch Eli in diesem Fall versprochen, er kümmert sich drum. Und ich weiß noch nicht wann, wie, wo und alles, aber ich weiß, mein Gott hört. Und ich weiß, er wird eingreifen. Bringe deine Anliegen zu Gott, so beginnt Veränderung. 300 Jahre der Richterzeit, jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Und da kommt eine verbitterte Frau, eine Frau, die enttäuscht ist von den Lebensumständen und geht vor ihrem Gott auf die Knie. Und die Zeit ändert sich. Es bleibt nicht so, wie es war. Wir hatten vorher Richter den letzten Vers eingeblendet. Es war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und sie betet und herauskommt, ein Sohn, der tut, was recht ist in Gottes Augen. Und er ist der Erste, der einen König einsetzt in Israel. Und es beginnt mit einer Frau, in dem Fall war es eine Frau, kann genauso gut ein Mann sein, in dem Fall war es eine Frau, die gebetet hat und gesagt, Gott, wir brauchen dich. Und ich lasse mich nicht wegschicken, egal was die Leute denken. Ich halte an dir fest und ich vertraue, dass du Veränderung bewirken kannst. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, du bist Gott. Und Gott erhört ihr Gebet. Vers 19. Sie machte sich am nächsten Morgen früh auf und betete an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in das Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um war, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und seine Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu drei Stiere und ein Epha Mehl und einen Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Junge aber war noch jung. Und sie schlachtete den Stier und brachte den Jungen zu Eli. Und sie sprach, bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand und zum Herrn gebetet hat. Und um diesen Jungen habe ich gebetet. Und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie betete dort den Herrn an. Sie hat zuerst gebetet und zweitens, stelle dich dem Herrn zur Verfügung. Viele Leute sagen ihre Bitten, aber häufig ist es ein, wie wir von Timur gehört haben, ja, bitte kümmere dich mal drum und dann vergesse ich es und mal schauen, ob irgendwie was passiert. Aber sie hat es wiederholt ausführlich vor den Herrn dargebracht. Aber dann, wenn Leute was versprechen, gerade so, ne, wenn Gott, wenn du das tust, dann werde ich das und das tun. Was passiert in den meisten Fällen? Wenn es auch eintrifft, oh, jetzt ist ja gut, jetzt gilt das alles nicht mehr. Jetzt mache ich weiter wie zuvor. Für solche ist Gott wie ein Glücksautomat, der dazu da ist, dass ich bekomme, was ich mir wünsche. Aber Hannah bleibt treu zu ihrem Wort. Und das, obwohl die Umstände in Silo sehr schwierig sind mit Eli und seinen Söhnen. Wir kommen dazu noch. Gott hat ihr Gebet erhört. Und das drückt auch der Name, den sie ihrem Kind gegeben hat, aus. Samuel, von Gott erhört. Gott hat ihr Gebet erhört und sie dankt ihm dafür. Aber sie weiß auch, ich bin nur Verwalter dieses Sohnes, den der Herr mir anvertraut hat. Er hat mein Gebet erhört und ich will ihm geben. Nun, dies ist keine Aufforderung, die Kinder leichtfertig der Welt zu überlassen, aber sie dem Herrn anzuvertrauen. Vielleicht hast du Sorgen um eins oder mehrere deiner Kinder, deiner Enkelkinder, deiner Eltern in die andere Richtung. Sie hatte dieses Vertrauen zu sagen, Gott hat dieses Kind mir gegeben. Er hat Gebet erhört. Und ich vertraue ihm, dass er sich auch weiter um dieses Kind kümmern wird. Der Glaube ist nicht von Furcht geprägt, sondern von Vertrauen in Gottes Wirken. Haben wir dieses? Oder sehen wir überall Sorgen, Gefahren, was könnte passieren? Und es kann ja was passieren. Und wenn du gleich das mitbekommst, wie die anderen sich verhalten haben, denkst du, ich weiß nicht, ob ich meine Kinder dort abgeben möchte. Aber 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Als Kinder Gottes sollen wir nicht bestimmt sein von Furcht, uns nicht anstecken lassen von dem, was wird passieren? Es wird ja alles nur noch schlimmer. Und zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie alles genau weitergeht, aber ich kenne den, der die Zukunft in seinen Händen hält. Und ich bete zu dem. Und er hat mir verraten, wie das Ende ausgeht. Ich kenne nicht alle Schritte zwischendurch, aber ich weiß, Christus kommt wieder, er wird sein Reich bauen und er wird trösten und er wird alle Tränen abwischen für die, die ihn erkannt haben. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Und Hannah hatte diese Hoffnung und dem Herrn anvertraut. Aber sie hat auch über die Zeit, die sie da war, Samuel das so weit vermittelt, sagen, hier ist, wem wir vertrauen. Schau nicht so sehr, was machen alle anderen. Schau auf das, was Gott von dir möchte. Erziehen wir unsere Kinder so, dass sie auch in einer gottlosen Umgebung für den Glauben gerade stehen können. Das beginnt damit, dass wir uns selbst dem Herrn zur Verfügung stellen. Römer 12, Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Ja. Ich stelle mich dir zur Verfügung, gebrauche du es. Das ist, was Hannah gemacht hat, zu sagen, Gott, du hast dieses Gebet erhört und ich stelle mich dir zur Verfügung und ich stelle diesen Sohn, den du mir jetzt als Gebetserhörung geschenkt hast, ich bringe ihn dir. Er soll dir dienen sein Leben lang. Das habe ich bei mir persönlich gemerkt, dass wenn wir zu dem Punkt kommen, zu sagen, Gott, übernimm du, dann wirkt Gott, dann greift er ein, dann verändert er. Bei mir war das mit 17, 18 Jahren, wo ich zu dem Punkt gekommen bin, zu sagen, Gott, wenn du es gebrauchen willst, wenn du mein Leben gebrauchen möchtest, um deinen Namen groß zu machen, um den weiterzugeben, um dir zu dienen, dann tu das. Ich will nicht bestimmt sein von, hier sind meine Pläne, hier ist, wie ich Karriere machen kann oder. Sondern zu sagen, Gott, du hast unser Leben erkauft durch das Blut deines Sohnes. Das Beste, was wir tun können, ist zu sagen, der vernünftige Gottesdienst ist unser Leben, unser Leib zur Verfügung zu stellen. Zu sagen, Gott, leite du. Was soll ich machen? Welche Entscheidung soll ich treffen? Wohin soll ich gehen? Bestimme du. Hast du das in deinem Leben, Gott, dein Leben hingegeben? Sagen, Gott, es ist deins, du hast mich erkauft. Du bereitest mir ein Heim in der Herrlichkeit. Und mit der Zeit, die du mir hier gibst, es soll dir dienen. Hannah hat das über Samuel gesagt. Und sagte, ich will ihn so lange zu Hause behalten, bis er entwöhnt ist, bis er abgestillt ist. Nun, zur damaligen Zeit, die hatten keine Flaschen, mit denen sie nachernähren konnten. Also Berichte sagen, dass es vermutlich so zwischen 2 und 3 Jahre war. Und danach bringt sie ihn. Vers 28, ich habe das schon gelesen. So habe auch ich dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie betete den Herrn an. Sie brachte ihn zum Herrn. Ja, nach Silo. Und da waren schwierige Umstände, aber sie brachte ihn zum Herrn in dem Vertrauen, dass Gott in ihm wirkt. Und sie tut das nicht widerwillig. Wir haben am Eingang in der Bibellese Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 gelesen. Das ist ihr Lobgesang. Sie hat diesen Lobgesang, als sie ihren Sohn, ihren 3-jährigen Sohn ungefähr, zur Stiftshütte bringt, um ihn da zu lassen. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. Wir kennen, wie die Geschichte weitergeht. Das wusste sie noch nicht. Zu sagen, er soll dem Herrn dienen. Gott hat mein Gebet erhört. Ich lasse ihn da. Und nicht, ich lasse ihn da und ich bete dafür. Und wenn alles gut geht, dann werde ich dem Herrn danken. Sondern sie äußert dieses Lob. Vers 1, mein Herz jauchzt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Rettung. Du hast mich herausgeholt aus meinen Umständen, aber du rettest auch, und sie verweist dort schon auf mehr, und das finden wir immer wieder in diesem Lobpreis. In Vers 6 heißt es, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Sheol hinab und wieder herauf. Sie sagt hier mehr, als sie selber vermutlich realisiert. Der Herr führt in den Tod, aber selbst der Tod ist nicht das Ende, sondern er führt auch wieder herauf. Und das ist dann erfüllt in Jesus Christus. Er ist für unsere Schuld gestorben. Er ist von den Toten auferstanden. Und wir werden mit ihm auferstehen, wenn wir an ihn so glauben als unseren Retter. Und sie sagt dieses. Und dann sagt sie in ihrem letzten Vers, Vers 10, die mit dem Herrn rechten werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Betont hier 2 Sachen. Sagt auf der einen Seite, der Herr wird richten und alles Unrecht, was geschehen ist, alles Leid, was widerfahren ist, dass Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und vielleicht bist du in Umständen und sagst, da ist so viel Ungerechtigkeit, da ist so viel, was nicht gut ist. Wir dürfen wissen, der Herr wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber sie sagt auch, und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Das ist die deutsche Übersetzung. Das Hebräische sagt, seines Messias. Sie verweist darauf und sagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Es gibt ein gerechtes Gericht über alle Schuld der Welt und es gibt ein Messias und es gibt Gnade. Wir wissen nicht, wie viel sie von dem verstanden hat, aber Gott hat es inspiriert und aufschreiben lassen und sagt, hier ist diese Frau, die ich gebrauchen werde, weil sie gekommen ist und weil sie vor mir auf die Knie gegangen ist und weil sie geglaubt hat, nicht, dass die Umstände so gut sind, sondern dass ihr Gott gut ist und dass Gott Veränderung wirken kann. Und sie hat gefleht und sie hat gebetet und Gott hat erhört und sie sagt, es wird zweierlei geben. Dieser Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und alles Unrecht, was geschehen ist, wird er zum Gericht bringen. Aber es gibt auch einen Ausweg. Und der Ausweg ist der Messias. Ist die Gnade Gottes, dass jeder, der auf diesen Messias schaut, nicht auf seine Gerechtigkeit vertraut, sondern auf Jesus Christus, dem wird Gnade erfahren. Heißt nicht, es wird immer leicht werden. Heißt nicht, dass alle das tun, was man gerne möchte. Aber es heißt, dass wir eine Hoffnung über diesen Tod und über dieses Leben hinaus haben. Stelle dich dem Herrn zur Verfügung. Hannah hatte diese Zuversicht und sie hat diese Zuversicht auf ihren Sohn übertragen, denn gelebter Glaube ist glaubwürdig. Ich bin mir ziemlich sicher, Samuel war mit dabei und hat das gehört. Hat gehört, wie seine Mama gebetet hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, das steht nicht in dem Text, dass das nicht das erste Mal war, dass sie gebetet hat. Dass Samuel das quasi mitbekommen hat, zu sagen, meine Mama vertraut dem Herrn. Und er hat es aufgesogen und er hat dieses Vertrauen kennengelernt. Wie sieht es bei uns aus? Was ist unsere erste Reaktion, wenn Sachen schief gehen, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen? Ach, das auch noch. Klar, musste ja jetzt so sein. Oder zu sagen, lass uns beten. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Und ich habe nicht die Lösung und vielleicht bin ich noch nicht mal die Lösung. Aber ich kenne den, der es ist. Und ich kenne den, der sich kümmert. Und wir beten und wir vertrauen, dass Gott wirkt. Das ist lebendiger Glaube. Direkt nach diesem Gebet heißt es in Vers 11, und Elkana ging nach Rama in sein Haus, der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Es war das Gebet, es war die Hingabe, die zur Verfügungstellung, aber es dann auch diene treu dem Herrn. Samuel, obwohl er noch so jung war, diente treu dem Herrn. Und das sagt uns auch, für den Dienst des Herrn gibt es keine Altersbeschränkung. Wenn du heute Morgen hier sitzt, du bist nicht zu jung. Samuel war 3. Es ist, wo wir mit Kindergottesdiensten anfangen. Und er diente dem Herrn. Und du kannst 103 sein, du kannst dem Herrn dienen. Ja? Es gab keine Beschränkung. Und dieses war in Silo und in Kontrast zu der Umgebung, in der er war. Schau mal, Vers 12 sehen wir den Kontrast. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder in den Kessel oder in die Pfanne oder in den Topf. Alles, was er mit der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes. Wenn dann der Mann zu ihm sagte, lass doch zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir ganz, wie es deine Seele begehrt, antwortet er, nein, jetzt sollst du es mir geben, wenn nicht, nehme ich es mir mit Gewalt. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Werden hier als ruchlose Männer, wer sich in der Bibel auskennt, ist Söhne Belials, wird auch im Neuen Testament als quasi Söhne des Teufels gebraucht. Sie verachteten die Opfergabe des Herrn, indem sie sich einfach mit Gewalt nahmen, was sie wollten. Und das lag daran, Vers 12, dass sie den Herrn nicht kannten. Sie wussten viel über den Herrn, aber sie kannten Gott nicht persönlich. Wie sieht es bei dir aus? Es geht nicht darum, regelmäßig im Gottesdienst zu sein oder vielleicht sogar dem Herrn zu dienen, sondern eine Beziehung mit dem Herrn zu haben. Woran erkenne ich das? Wie sieht der Rest des Lebens aus? Bestimmt Gott dein Leben oder bestimmt dein Leben deine Beziehung zu Gott? Triffst du deine Entscheidung basierend auf dem, was Gott sagt? Oder sagst du, ich entscheide, was ich will und vielleicht finde ich noch irgendwie Platz für Gott dazwischen? Komm ab und an in Gottesdienst. Oder richten wir uns aus nach dem, was Gott uns sagt? Eli hörte davon und er sagt dann zwischendurch, ja, das ist nicht gut, was ihr tut. Aber das reicht nicht. Er hätte es unterbinden müssen, so heißt es in Kapitel 3, Vers 13. Denn ihm ging es mehr darum, was die Leute sagen. Aber Samuel ging es darum, was der Herr sagt. Eli hört davon, in Vers 22 heißt es, Eli war sehr alt geworden, das ist Kapitel 2, Vers 22. Er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk. Nicht doch, meine Söhne. Das ist kein gutes Gerücht, wenn ich das von dem Volk reden höre. Er sagte, nee, das ist doch wirklich nicht gut. Aber er hat es nicht unterbunden. Und Gott, Kapitel 3, Vers 13, gibt ihm die Verantwortung, dass er das nicht getan hat. Und wir müssen dafür gerade stehen und mit Überzeugung dem Herrn treu dienen. Wenn wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen und sagen, ach, nö, lieber nicht oder könntest du nicht, dann werden wir der Krise nicht entfliehen. Aber wir müssen hören, was Gott zu sagen hat. Und dafür gibt er uns immer wieder seine Warnung. Deswegen hat er dann auch Vers 27, es kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr. Habe ich nicht, und ich fasse das zusammen, all diese Verheißungen gegeben und euch erwählt, dass ihr dem Herrn dient. Vers 29, warum tretet ihr mit Füßen meine Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Du willst bloß, dass sie bloß nichts dagegen haben. Du traust dich nicht, Nein zu sagen. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und er sendet diesen Propheten und sagt, er warnt, du bist auf dem falschen Weg. Aber warum gibt Gott uns Warnung? Römer 2, Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leistet. Deswegen sagt Gott das, weil er möchte, dass wir umkehren. Deswegen hat auch Eli diese Botschaft bekommen. Denn Gott möchte nicht einfach strafen, das ist nicht sein Ziel. Sogar im Alten Testament in Hesekiel 33 steht, sagt zu ihm, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt, kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Er gibt diese Anweisung zu sagen, er möchte, dass wir umkehren. Und er ist geduldig und er ist barmherzig, aber er will, dass wir umkehren. Aber die Söhne Elis tun es nicht. In Kapitel 4 kannst du nachlesen, wie sie beide umkommen. Samuel dagegen dient dem Herrn. Und wenn du dann Kapitel 3 liest, dann liest du darin, wie Gott Samuel zum offiziellen öffentlichen Dienst beruft. Und Gott gebraucht Samuel und er macht dann diesen Unterschied. Er wird erwähnt in Apostelgeschichte 13, dort heißt es, und nachdem er, also Gott, 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Da war die Richterzeit und dann gab er ihn Samuel und Samuel macht einen Unterschied. Du hast auf der einen Seite Eli und seine Söhne, die das Priesteramt innehaben, die hatten eine Position in der Gesellschaft, aber sie lebten komplett gottlos und führten weg vom Herrn. Und auf der anderen Seite hast du eine Hanna, die kommt und die betet und ihr Sohn Samuel, der einen Unterschied macht. Unser Einfluss ist nicht abhängig von der Stellung in der Gesellschaft, sondern von unserer Einstellung vor Gott. geht nicht so sehr darum, welche Position kann ich erreichen. Manchmal ist irgendwie der Gedanke so, ja, wenn wir irgendwie wichtige, einflussreiche Positionen einnehmen, dann können wir die Gesellschaft verändern. Du kannst die Gesellschaft nie mehr verändern als auf deinen Knien vor dem allmächtigen Gott. Tun wir das, sagen Gott, wir trauen dir zu. Wenn du zur Zeit der Richter eingreifen kannst und durch das Gebet einer jungen Frau Veränderung schenkst, die in der Gesellschaft sichtbar sein wird, du kannst das auch heute. Du kannst das in deiner Gemeinde. Du kannst das im 21. Jahrhundert, du kannst das in Deutschland, du kannst das in Nürnberg, du kannst es sonst wo tun. Weil Gott ändert sich nicht. Aber trauen wir ihm das zu? Beten wir und befehlen wir uns ihm an? Samuel diente unter diesen Umständen dem Herrn. Und wir lesen in Kapitel 2, Vers 26. Nachdem wir all dieses gehört haben über die Söhne Elis. Der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Weil er sich nicht danach ausgerichtet hat, was machen alle anderen, sondern Gott, was möchtest du? Und wenn du dies liest, dann klingt das sehr ähnlich zu diesem Text. Lukas 2, Vers 52 über Jesus. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Wie konnten die das? Weil sie nicht so sehr geschaut haben, was sagen, was machen alle anderen, sondern aufgeschaut haben und sagen, Gott, was möchtest du? Was ist dein Blick heute Morgen? Schauen wir darauf, wie tun das alle anderen? Was möchte die Gesellschaft? Was ist der Druck der anderen? Was ist die Erwartungshaltung? Oder sagen wir, Gott, was du sagst, das will ich tun. Und ich vertraue dir, egal was die Umstände sind, egal wie die Gesellschaft sind, egal wie die Freunde sind, du bist mein größter Einfluss. Und das, was mit Samuel hier geschieht, soll uns Hoffnung geben. Du kannst zu jeder Zeit und an jedem Ort Gott wohlgefällig leben. Aber es ist deine Entscheidung. Elis Söhne haben sich fürs Fleisch entschieden. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und zur Not mit Gewalt. Ich will das haben, ich will das Leben genießen, ich nehme mir das. Und sie kamen zum Gericht. Samuel hat sich entschieden, ich werde diesen Weg nicht gehen, sondern ich werde Gott vertrauen. Und Gott hat ihn gebraucht. Eine Gesellschaft verändert, hat ihn berufen, zum Diener gemacht. Und wir lesen bis heute von ihm. Was machst du? Vielleicht sagst du, ich kann so viel nicht machen. Du kannst beten. Du kannst dich dem Herrn zur Verfügung stellen. Und du kannst einfach das tun, was du tun kannst. Das umzusetzen. Es beginnt mit Gebet. Es muss eine Entscheidung sein, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Hast du die getroffen? Aber dann ist es auch eine tägliche Entscheidung, danach zu leben. Jeden Tag neu. Aber wenn wir es tun und ihm folgen, dann kann er das gebrauchen. Und wir sind nicht mehr unter dem Gericht, sondern unter seiner Gnade. Wie entscheidest du dich? Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Bericht. Und ich danke dir, dass du derselbe bist und dass du auch heute Veränderung bewirken kannst und willst. Und Herr, du weißt, was unsere persönlichen Umstände sind. Und du weißt, wer sich vielleicht heute Morgen so wie Hannah fühlt, bevor sie das Kind bekommen hat. Vielleicht selber verbittert ist im Herzen, hoffnungslos aufgrund der Umstände. Herr, ich bete, dass statt, dass wir uns der Hoffnungslosigkeit hingeben, dass wir uns dir hingeben. Dass wir unser Herz, unsere Sorgen ausschütten vor dem Thron der Gnade. Und ich bete, dass du uns veränderst, dass wie Hannah verändert nach Hause ging, dass wir heute verändert nach Hause gehen. Dass wir gehen mit der Hingabe zu sagen, Gott, ich will nicht länger einfach meinen eigenen Weg gehen. Ich will dir vertrauen. Ich weiß nicht, wie das alles ausgeht. Aber ich weiß, dass du mich dann führst und dass du es gebrauchen kannst. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, der dich bisher immer beiseite geschoben hat und sein eigenes Leben leben wollte. Herr, ich bete, dass sie zur Umkehr kommen. Und ich bete, wenn wir lau geworden sind, wenn wir einfach mitgemacht haben, wenn wir danach geschaut haben, was machen alle anderen, dass wir heute wieder aufschauen. Aufschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und uns neu hingeben, um von dir bestimmt und gebraucht zu werden, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.